Ich lade euch ein, in euren Bibeln erneut 1. Samuel Kapitel 9 aufzuschlagen. Wir lesen 1. Samuel Kapitel 9, Vers 27 bis Kapitel 10, Vers 16. Erster Samuel, Kapitel 9, Vers 17. Vers 27, Entschuldigung. 1. Samuel, Kapitel 9, ab Vers 27. Als wir letztes Mal Samuel betrachtet hatten, da haben wir über die Vorsehung Gottes etwas gelesen. Diese Geschichte über diesen jungen Mann, der Sohn des Kis, der Mann namens Saul, der sich hier um das Geschäft seines Vaters sorgte, nämlich er hat zwei Esel gesucht, die seinem Vater gehört haben. Und in der Vorsehung Gottes hat er den Propheten getroffen, der als Richter Israels gedient hat, Samuel. Und es war dieser Mann, den der Mann, der dem Gott offenbart hatte, Saul würde der König Israels werden, der König, den sie erfragt hatten und der König, den sie gebraucht haben, um sie in ihrer Weltlichkeit einzuschränken. Und so gehen wir jetzt zu Vers 27, gehen von fort, das zu betrachten, die Dinge, die der Herr getan hat im Leben von Samuel und besonders auch und auch die Aufgabe, die er ihm gegeben hat. 1. Samuel Kapitel 9, ab Vers 27 bis Kapitel 10, Vers 16. Und als sie gerade am Ende der Stadt hinabstiegen, sprach Samuel zu Saul: Sage dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Du aber stehe jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach: Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels, im Gebiet von Benjamin, bei Zelach. Die werden dir sagen, was du tun. Die Eselinnen sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eselinnen aufgegeben und macht sich Sorgen um euch und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst, wirst du zu Terebinte Tabor kommen. Dort werden dich drei Männer antreffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Laibe Brot, der dritte einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich mit dem Friedensgruß begrüßen und dir zwei Brote geben. Die sollst du aus ihrer Hand annehmen. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Sobald du aber dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter und Handpauken und Flöten und Harfen, und sie werden weissagen. Dort wird der Geist des Herrn über dich kommen, so dass du mit ihnen weissagst, und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen. Und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz, und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Denn als sie dort an den Hügel kamen, siehe, da begegnete ihm eine Schar Propheten, und der Geist Gottes kam über ihn, so dass er in ihrer Mitte weissagte. Als aber alle, die, welche ihn zuvor gekannt hatten, sahen, dass er mit dem Propheten weissagte, sprach das Volk untereinander: Was ist denn mit dem Sohn des Kis geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Da antwortete ein Mann von dort und sprach: Und wer ist ihr Vater? Daher kommt das Sprichwort: Ist Saul auch unter den Propheten? Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Und Sauls Onkel sprach zu ihm und seinem Burschen: Wo seid ihr hingegangen? Sie antworteten, die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Da sprach Sauls Onkel, teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. Saul antwortete seinem Onkel, er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das verriet er ihm nichts. Soweit die Lesung des Wortes Gottes, des Gottes des Himmels. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wie wir diese altertümliche Geschichte deines Volkes betrachten, diese altertümliche Geschichte der Gemeinde, bitten wir dich, dass du uns hilfst, dich in deiner unveränderlichen Art zu begreifen und dass wir uns deinem Wort unterordnen, dass wir Gedanken haben, die aufmerksam sind und dass wir ein Volk sein, das lernt, mehr zu sein wie du in deiner Gnade und den Vorsehungen, die du triffst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gott ruft uns zu sich selbst. Und er hilft uns in dem, was er einsetzt. Und er wirkt durch uns. Er ist der mächtige Gott, der Allmächtige. Er ist der, der uns geschaffen hat, der uns aus dem Staub der Erde erhoben hat, der den Lebensodem in unsere Nase geblasen hat. Und es ist eine erstaunliche Sache, dass es ein Wesen gibt mit dieser Macht, mit dieser Autorität. Aber es ist nichtsdestotrotz wahr. Und ich denke, wann immer Menschen den Ruf Gottes erleben, kann es sehr erschreckend sein, die Stimme Gottes zu hören oder den Ruf zu empfinden und diese Ernsthaftigkeit und auch zu sehen, wie andere diesen Ruf bestätigen, das kann dich im Herzen sehr treffen. Und es gibt Menschen, die gesagt haben, ich kann das nicht tun. Die erschrocken waren, die schlaflos wurden, die von Gott weggerannt sind und die Bürde dieser Schwachheit, ihrer Schwachheit erlebt haben. Und die Wahrheit ist, wenn wir schwach sind, selbst wenn wir zu schwach sind, um dem zu folgen, was Gott von uns fordert, wenn unser Glaube schwankt und wir gebrochen sind, dann ist der Herr, unser Gott, der, der uns Stärke gibt, dass wir nicht überwältigt sein vom schwachen Glauben und in Ungehorsam verfallen. Der Herr ruft nicht die bereit sind, sondern er bereitet die er ruft. Gott ruft nicht die Vorbereiteten, sondern er bereitet die vor, die er ruft. Und heute, wenn wir den Ruf und die Vorbereitung von Saul lesen, dann haben wir bereits etwas über Saul gelesen, gemäß den Menschen, ein sehr ungewöhnlicher Mann, der Sohn des Kis, der im geringsten Stamm Israels lebt, der Stamm Benjamin und auch der geringste Stamm in Benjamin oder die geringste Gruppe. Er sieht anders aus als alle Menschen, das stimmt, er ist groß, er überragt sie, aber er ist jetzt ganz eindeutig noch nicht königlich. Es gibt nichts an Saul zu dieser Zeit, außer seine Treue gegenüber seinem Vater, die uns zeigen, dass er mehr ist als nur ein Eselshirte. Und doch hat Gott ihn gerufen. Er rief Saul. Und wenn wir die Bibel kennen und die Art, wie die Bibel ist, wissen wir, dass die Geschichte von Saul in einem großen Versagen und einer großen Tragödie endet. Und dass sein Königtum am Schluss verfällt. Und doch ist er der Gesalbte des Herrn. Er ist Gottes Mann für den Moment, zu dem Gott ihn berufen hat. Selbst der große König David hat das gesehen. Er hat sich geweigert, die Hand an Saul zu legen. Er sieht, dass Saul Gottes Mann ist. Und wie wir heute Abend von ihm und seiner Berufung lesen, dann lesen wir im Besonderen diese Zeichen, die Gott in und durch Saul tut, um ihn auf das Königtum in Israel vorzubereiten. Und die drei Dinge, die ich heute mit uns betrachten will, ist, ich möchte euch sagen, wir werden heute keine Verse mit Ordnung betrachten, sondern wir gehen vor und zurück. Drei Dinge, die ich uns zeigen will, ist zum einen, wie Zeichen uns beeinflussen. Wie Zeichen uns beeinflussen als Mensch, als Menschen, wie dich selbst. Zweitens, wie Zeichen andere beeinflussen. die dich anblicken. Und drittens, ich möchte uns zeigen, wie Zeichen Glauben einfordern. Wie Zeichen Glauben einfordern. In Vers 27 beginnen wir diese, wie Zeichen uns beeinflussen. Dieses Gespräch zwischen Samuel und Saul. Samuel befiehlt Saul mehr oder weniger. Er sagt zu Saul, sage dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und als er wegging, du stehe jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Das Bild ist also ganz einfach. Sie verlassen die Stadt, sie gehen gemeinsam. Samuel, der Richter und Priester des Volkes Israel und der Prophet. Und dann haben wir Saul, den Mann, den der Herr berufen hat, und dann ist dieser Diener da. So einfach ist das. Ja, Samuel möchte etwas tun. Er möchte Saul den Plan Gottes mitteilen. Aber es soll niemand anderes, warum er das im Privaten tut, wird uns nicht gesagt. Vielleicht ist es der Fall, dass er nicht noch jemanden, der dabei steht und vielleicht sagt, Saul, dieser Typ ist verrückt oder Saul, das ist völlig falsch, Saul ist furchtbar. Er ist ein Eselsjäger und er ist nicht der Richtige für den Job. Wir wissen nicht, ob das der Grund ist, aber nichtsdestotrotz ist hier eine Trennung, die vorgezogen wird. Der Diener soll gehen. Und er geht, wie es ihm gesagt wird. Und dann sehen wir in Kapitel 10 direkt die Realität von Sauls Gehorsam gegenüber Samuels Gebot. Wir sehen, das erste Zeichen wird beschrieben. Samuel nimmt eine Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsst ihn. Das ist das Zeichen. Es ist das Salben mit Öl. Damit sind wir schon vertraut. Das bleibt. Die Zeremonien für Krönung von Königen ist das immer noch üblich gewesen. Selbst heutzutage, dass das Öl über das Haupt gegossen wird. Das ist ein Zeichen. Und es ist das Zeichen, woher wir auch die Sprache des Messias bekommen. Christus. Es heißt nämlich der Gesalbte. Das ist ein geistliches Zeichen. Auch der Kuss, das sollte nicht übersehen werden. Das ist nicht einfach nur, das Zeichen heißt nicht nur, dass er durch das Öl beiseite gesetzt ist, das Öl, das über sein Haupt gegossen wird. Das ist eine der gefühlvollsten oder empfindlichsten Stellen des Leibes, den Kopf. Aber der Kuss zeigt auch die Ernsthaftigkeit Gottes, dass er ihn wirklich zu diesem Dienst auch auserwählt hat und ihn liebt. Und dieses Zeichen sollte Saul auch beeinflussen. Er sagt, als er ihn küsst, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Ich möchte euch nochmal zeigen, ich weiß nicht, ob eure Übersetzung das sagt, aber im Hebräischen wird nicht König, es steht hier Fürst. Es ist ein niederer Herrscher, es ist nicht der König, also Melek im Hebräischen. Zum Beispiel Melchisedek, der König der Gerechtigkeit, Melchisedek. Es steht hier also nicht Melk, sondern es steht nur das Wort für Fürst. Und Saul hört hier, dass er ein Herrscher unter Gott ist. Er ist ein Herrscher unter Gott. Es ist nicht so, der Herr hat dich der Herr nicht zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Und etwas, was nicht in jeder Übersetzung steht, du sollst über dein Volk herrschen und du sollst sie aus den Händen ihrer Feinde erretten. Das ist eine Prophetie, die hier mittendrin zu finden ist. Etwas, was er hier hört. Die Zeichen sind verbunden, das Zeichen ist hier verbunden mit dem Wort des Herrn. Denn sonst kann das Zeichen Jahrzehnte verschiedene Dinge meinen. Saul kann machen, was er immer will, oder? Ja, wenn dieses Sakrament quasi geschehen ist, kann er einfach weitergehen und kann entscheiden, was immer er jetzt will. Nein. Dieses Zeichen wird viel mehr erklärt. Es wird mit dem Wort erteilt. Und er sagt, dieses Zeichen soll für dich meinen, Dinge, die offensichtlich sein sollen. Es ist ein Zeichen, dass Gott ihn berufen hat, Fürst zu sein oder Leiter von Gottes Volk. Seht ihr denn die Aussage hier? Er hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Nicht dein Erbteil, sein Erbteil. Da ist erneut die Hand Gottes, die seine Macht erhält. Gott schafft das Zeichen über ihm, dass er weiß, dass er berufen ist, ein Fürst Gottes zu sein. Das zweite, es ist ein Zeichen, dass Gott ihn gerufen hat, um über sie zu herrschen. In Kapitel 9 am Anfang haben wir gelesen, das wird der Mann sein, der Israel einschränken wird. Und das ist damit verbunden, diese Idee von Regieren. Es ist die Hand eines Herrschers, der sie davon abhalten soll, vom Schlimmsten abhalten soll. Das ist ein Symbol für dich, ein Symbol der Autorität über das Volk Israel, dass du sie von ihrer Sünde abhalten sollst. Du sollst über sie herrschen als ein Herrscher. Das ist für dich, damit du weißt, dass du das nicht ablehnen sollst. Dass du die Autorität hast, diese Herrschaft auch auszuüben. Und die dritte Bedeutung ist ein Zeichen, dass Gott ihn, Saul, berufen hat, um das Volk Israels von ihren Feinden, die um sie herum sind, zu erretten. Er soll ein kriegerischer König sein, er soll sie beschützen und er soll einen gerechten Krieg für sie führen, um sie aus den Händen derer zu retten, die sie unterdrücken. Dass sie nicht wie die Nation werden, dass sie nicht weltlich werden, dass sie nicht ein Volk sein, das überwältigt wird in einer Armee und in andere Nationen verschleppt wird und dann durch Integration ausgelöscht wird. Sondern sie sollen ein Volk sein, das abgesondert ist, das ein Volk Gottes ist. Und so hat Gott Saul zum Fürsten ernannt, dass er und eine Herrschaft gegeben, dass er sie vor ihren Feinden rette, das Volk Israel. Und das sind wunderbare Dinge, die hier genannt werden. Er soll unter Gott sein als ein Herrscher. Er soll seine Hand, er soll die Menschen zurückhalten von ihrer Sünde und sie beschützen. Das ist eine wunderbare Sache. Aber du fragst vielleicht, warum sagt Samuel all das? Er sagt es deswegen, weil dieses Zeichen richtig verstanden werden soll. Ich weiß nicht, wie du tickst, aber wenn ich Saul wäre und die Esel verfolgt hätte und nachdem ich jetzt... Ich hätte nie gedacht, dass, wenn ich von den Dienern schon verspottet würde, dass ich, wenn ich Esel suche, rausgehe, sie zu suchen und zurückkomme als König. Das klingt doch eher wie ein verrückter Traum, was dem Saul hier passiert ist. Und es ist erschreckend. Es ist eine Berufung, die, wenn Saul das wirklich so wahrnimmt, es ist doch viel zu groß für ihn. Es sollte etwas erschreckend sein. Und das ist hier Samuel, der ihn zur Seite nimmt, der Öl auf das Haupt gießt und ihn küsst. Und er sollte sich damit jeden Tag erinnern, als eine Gewissheit der Liebe Gottes zu ihm. Dass er sagt, als würde Samuel zu ihm sagen, du bist Gottes Mann, du bist jetzt Gottes Mann. Er hat dir eine Aufgabe gegeben. Und warum? Warum ist das nötig? Ist das nicht ein komischer Hintergrund hier? Ich denke, es ist mehr als das. Wir tun das immer noch mit Herrschern, auch wenn militärische Organisationen die Leitung wechseln oder auch in der Gemeinde. Warum ist sowas nötig? Die Zeichen und Zeremonien, diese Dinge, die in unsere Gedanken verdeutlichen, die sollen äußere Realitäten verdeutlichen. Es gibt Symbole, die physisch sind, die aber geistliche Bedeutungen haben. Es gibt das Zeichen und das, wofür dieses Zeichen steht, das geistlich ist. Und der Platz, wo das wirklich deutlich wird, wenn du ein Herrscher bist und Gottes Ruf gemäß lebst, ob es jetzt der König Israel ist oder ein Schuhhandwerker, wenn du das tust, was Gott von dir in dieser Welt will, dann hast du Feinde. Ob es Menschen sind, die dich verachten für deinen Glauben, ob es Menschen sind, die deine Berufung verachten, die Gott auf dein Leben gelegt hat, ob es Menschen sind, die deinen Gott hassen und hassen, dass du zu ihm gehörst, oder ob es die Schwachheit des Fleisches ist, die sagt, ich will das nicht mehr tun. Ich bin erschöpft, ich bin satt, diesen Ort, diese Leute, diese Arbeit. Wenn die harten, schweren Zeiten kommen, dann gibt es nicht nur die Gewissheit, dass etwas zu dir passiert ist in der Vergangenheit, sondern dass es dich auch verfolgt. Und wann immer Saul das Brot in Öl tunkt oder etwas macht mit Öl, oder wann immer ihn jemand küsst, würde es in sein Ohr gellen, du bist nun Gottes Mann. Es geht um sein Werk. Er hat dir eine Aufgabe gegeben. Und das würde ihn stärken für die Zeit und den Dienst und den Ruf Gottes. Du sagst vielleicht, okay, Pastor, wir haben das kapiert, wir haben die Sprache gehört und nun kannst du über was anderes reden. Okay, wo betrifft uns das? Wir sind nicht Saul, wir sind nicht dazu aufgerufen, ein irdisches Königreich aufzurichten. Es wird ein König kommen, der einen Esel geritten hat, aber dieser König kommt ja auf seinem Thron, das wissen wir. Aber der Herr gibt dir und mir eine Berufung, einen Ruf. Ob es ein bestimmtes Amt ist, aber was ich euch dir deutlich machen will, der Herr gibt uns den Ruf, seine Kinder zu sein, erlöst zu sein. Das Evangelium ruft uns alle Zeit dazu auf. Es gibt uns den moralischen und geistlichen Druck, Glauben an Christus auszudrücken und nach ihm zu leben als eine neue Schöpfung. Es ist der Ruf. Und der Ruf zeigt uns alle Zeit, dass wir dafür nicht bereit sind. Wir haben den Aufruf, heilig zu sein. Und dann, welche Zeichen haben wir? Die Taufe. Das ist ein allgemeines Zeichen, oder? Es ist Wasser. Es ist einfach nur Wasser. Du kannst Wasser nicht entkommen. Wasser ist so wichtig im Leben. Ich habe vergessen, wie viel Prozent Wasser unser Körper hat. Aber ich kann das Wasser fühlen, aus dem ich bin. Ich werde daran erinnert, dass ich nicht mein eigen bin. Wenn ich etwas trinke, dann erinnert mich das an das, dann sehe ich Wasser. Oder wenn es regnet, was gerade nicht der Fall ist, wenn es auf meinen Kopf regnet, dann bin ich daran erinnert, ich bin nicht mein Selbst. Ich gehöre nicht mehr selbst, ich bin Gottes Mann. Ich bin zu etwas Höherem berufen, etwas Besserem, etwas Geistlichem. Und wenn ich mich bade, dann werde ich daran erinnert, dann werde ich andauernd daran erinnert. Ein Zeichen hat einen Zweck für uns, nämlich uns im Glauben zu stärken. Ich sage nochmal, dieses Zeichen ist nicht allein. Es ist mit dem Gott ausgeteilt. Wir kreisen uns um die Taufe. Es ist nicht genug, einfach nur diese äußere Handlung zu sehen, sondern Gottes Wort muss dazukommen. Ein Zeichen im Wort. Denn es ist nicht nur das, was hier über deinen Kopf ausgegossen wird, sondern es ist die Autorität Gottes, die auf das Herz einwirkt. Nicht nur für dich, sondern auch für den Herr, dass er einen Zweck gibt, warum das dir in deinem Leben passiert ist. Und es gibt auch das Abendmahl. Auch das ist ein Zeichen. Auch da sehen wir etwas und werden an eine Wahrheit erinnert, nämlich die Wahrheit, dass wir eingeladen sind, ihn zu sehen. Die Wahrheit, dass sein Körper für uns gebrochen wurde. Und wenn wir das ein Stück Brot nehmen und den Kelch nehmen und das zu uns nehmen im Glauben, dann ist das ein einfaches, wunderbares Zeichen, das uns dazu dienen soll, uns zu stärken. Für was? Um gemäß Christus zu leben. Wenn die Attacken kommen, wenn die Versuchungen kommen, dass wir Nein sagen können, dass wir auch Entschlossenheit haben, dass wir treu leben können. Und du sagst vielleicht, nun, der Herr gibt uns das, ja, gibt uns, Er gibt uns das Wort. Ja, natürlich gibt er uns das. Wir haben 66 Bücher. Und er kennt deine Schwachheiten. Er kennt meine Schwachheit. Er weiß, dass ich unterhalten werden muss, dass die Zunge ist dazu da, etwas zu schmecken, das Auge etwas zu sehen, die Hände etwas zu fühlen. Und so sind das Mittel von Gott, um seine Gnade auf uns einzudrücken. Das Zeichen soll uns und wird uns beeinflussen. Und nun betrachten wir, wie Zeichen andere beeinflussen. Samuel schickt ihn auf diese Reise. Und das ist eine ganz verrückte Reise, auf die er ihn schickt. Als ich das betrachtet habe in der Originalsprache, ich bin in meiner Meinung immer wieder hin und her geschwankt. Ich tue mein Bestes, um das jetzt zu beschreiben. In Vers 2, nachdem er nun gesalbt und geküsst wurde, wird er zu Rahels Grab geschickt. Wisst ihr, wo Rahel ist? Wer Rahel ist? Sie ist eine Mutter Israels. Aber es gibt einen besonderen Hinweis auf sie. Sie ist, nach was wurde sie begraben? Sie hat Benjamin zur Welt gebracht. Sie hat Benjamin geboren, hat ihn im Arm gehalten und hat ihn anders genannt. Und dann hat ihn Benoni genannt. Benoni, Sohn meines Leides oder Qual. Und das hat große Relevanz. Abraham hat den Namen dann geändert. Jakob. Und es ist wichtig für uns, denn Saul wird hier durch diese Reise zum Grab daran erinnert, wer er ist. Dass er quasi das Grab der Matriarchen hier besucht. Wo sein Haus begann. Seine Familie. Und Samuel sagt was Interessantes zu ihm. Dort wird er zwei Männer treffen. Und die Männer werden ihm sagen, dein Vater hat dich auf die Suche nach den Eseln geschickt und nun sind die Esel gefunden worden und der Vater macht sich mehr Sorgen um dich. Das war ja die Sorge Sauls die ganze Zeit. Er wollte nicht so lange wegbleiben, dass sein Vater sich Sorgen macht um ihn. Aber diese Männer, wenn wir drüber nachdenken, machen ja hier den Dienst eines Propheten. Sie werden hier nicht Propheten genannt, aber als sie zu ihm reden, ich denke nicht, dass sie wissen, wer er ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Aber sie sagen ihm diese Sache und wir haben hier diese Scheidewege. Der Vater ist besorgt um dich. Das sagen sie quasi. Und dann sagt Samuel, kümmere dich um Gottes Werk. Und er sendet ihn dann zum nächsten Platz, nämlich die Terebite Tabor oder Mamre. Wenn ihr die Bibel gut kennt, wisst ihr vielleicht, wo das ist. Die Eiche von Terebinte von Tabor oder von Mamre. Da hat Abraham sich niedergelassen und hat einen Altar für den Herrn gebaut und ihn dort angebetet im Land der Verheißung. Und hier wird er drei Männer treffen, die ihm etwas geben. Einer wird drei Böcklein haben, der andere drei Laibe Brot und der dritte einen Schlauch mit Wein. Das ist ganz besonders. Und wenn Saul dann diese Leute sieht, dann wird er das wissen. Er wird verstehen, das ist vom Herrn. Und einer der Männer wird ihm noch Laibe Brot geben. Das heißt also, du wirst nicht nur ein Mann des Stammes Benjamin sein, sondern auch des Volkes Israel. Am Beginn deines Lebens. Du wirst da sein, nicht nur da, wo deine Familie begonnen hat, sondern auch da, wo Abraham das Volk Gottes etabliert hat, eingesetzt hat. Und da wird das Volk Israel dir etwas geben und wird für dich sorgen. Und sie werden dich respektieren. Und dann geht er weiter und sagt, bleib dort nicht stehen. Bleib nicht bei diesem Altar, mach jetzt hier keine Pilgerreise dort, wie es manche heute auch tun. Sondern in Vers 5 sagt er, danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen. Der Hügel Gottes. Ich denke, das ist interessant. Manche Kommentatoren uns wird hier nur nebenbei von Samuel gesagt, da wird ein Posten der Philister ist. Das ist ein Posten der Philister. Und dann geht's weiter. Manche Kommentatoren denken, das soll uns zeigen, dass man immer, was immer deine Hand vorfindet zu tun, das hast du tun, als wäre das nun eine Aufgabe sein, das soll nun das Bekämpfen der Philister sein. Aber es ist einfach nur etwas, was erwähnt wird, und ich denke, es ist eine Vorschattung, dass er hier den Nächsten hat vor sich, den Nachbarn, die Philister. Und uns wird gesagt, nach dem Posten der Philister wirst du in eine Stadt kommen und dort trifft er eine Schar Propheten, die von der Höhe herabkommen und musikalische Instrumente aller Art spielen und prophezeien. Und wenn du überlegst, in der altertümlichen Welt, auf Höhen haben sie Altäre gebaut, auf Berghöhen. Und dann haben sie dem Herrn dort geopfert und werden dort beten und Gottesdienst feiern. Das macht Sinn, oder? Wenn du zu Gott willst, dann gehst du auf einen hohen Berg, auf eine erhöhte Stelle, für den, der im Himmel ist. Aber diese Gruppe Männer, die sind hier zur Seite gesetzt, Gott zu dienen und spielen freudig Instrumente und Weissagen. Wenn ihr jetzt die Sprache der Weissagung betrachtet oder Prophezeiung, das meint Predigen. Das ist sehr oft. Es wird keine besondere Prophezeiung genannt oder Weissagung, die sie machen. Es wird hier nicht zumindest aufgezeichnet. Vielleicht zeigen sie Saulus die Details seiner Lehre, seines Regierens. Aber ich denke, das sind Männer, die Gott hingegeben sind. Denn hier passiert etwas. Etwas passiert mit Saul, nämlich der Geist Gottes kommt über Saul. Und er wurde in einen anderen Menschen verwandelt. Um was geht es hier? Er war ein Mann seines Hauses, ein Mann seiner Nation, und nun ist er ein Mann Gottes. Und das sind Zeichen, öffentliche Zeichen, und die weisen darauf hin. Es sind dieses Grab von Rahel, drei Männer bei der Terebinte Mamre, und dann eine Stadt voller Propheten, die Musik spielen. Das sind Dinge, die man nicht ignorieren kann. Und der Geist Gottes kommt über Saul und er fängt an zu weissagen. Und die Leute merken das dann und sagen, was machst du jetzt? Das ist ein öffentliches Zeichen. Und in Vers 7, das ist immer noch der Abschnitt, wo Samuel sagt, was passiert wird. Vers 7. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Und du sagst vielleicht, was ist das? Manche Kommentatoren meinen, das heißt, es soll Krieg anfangen. Aber ich denke, er sagt Folgendes. Wenn diese Dinge mit dir passieren, dann nimm das an. Ordne dich dem unter. Wenn diese Zeichen kommen, diese zwei Männer das zu dir sagen, dann höre es sie an und geh weiter zur Terebinte Mamre, wo sie dir das Brot geben, nimm es an, nimm es freudig an und dann geh weiter damit. Nimm es an und wenn du die Propheten siehst und du weißt, das wird passieren, ordne dich ihnen unter. Das sind Zeichen, die dich vorbereiten sollen und dir helfen sollen und die auch anderen Menschen etwas bezeugen sollen. Und dann sagt er, Vers 8, du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen. Das ist also der Ort, wo er dann wirklich der König Israels werden würde. Dort wird der König vor dem Herrn und vor dem Volk Israel. Das ist die große Geschichte davor. Wie es andere hier beeinflusst. Die Zeichen sind wirklich effektiv. Vers 11. Der Bereich in Vers 11 und 12. Denkt drüber nach. Das alles passiert. Das wird uns gesagt. Als aber alle, und als er dann, der Herr gab ihm ein neues Herz, das muss ich auch noch benennen, wir kommen da nochmal zurück. Als er sich umwandte von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz, oder gab ihm ein neues Herz. Das klingt doch sehr nach neutestamentlicher Sprache, oder? Das ist erlösende Handlung, das Retten, die Neugeburt des Herzens, wo das Herz aus Stein weggenommen wird und das Herz von Fleisch eingesetzt wird, heißt es das hier? Ich denke nicht. Ich denke nicht, denn das ist unüblich im Alten Testament. Es wird nicht benutzt, um das zu beschreiben, was wir als Erlösung sehen. Und Saul zeigt kein Leben, das erlöst ist. Und er wird auch nicht als Erlöster bezeichnet, wenn wir in der Bibel weitergehen. Gott gab ihm ein anderes Herz. Was heißt das? Ich denke, es bezieht sich darauf, er gibt Saul ein Verlangen, das zu tun. Er legt auf sein Herz das Verlangen, diesen Ruf zu befolgen. Ich denke, das ist sehr bedeutsam. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist die beste Schlussfolgerung, zu der ich kommen kann. Lasst uns Vers 11 und 12 nochmal ansehen, wie die Zeichen andere Leute beeinflussen. Als aber alle, die ihn zuvor gekannt hatten, sahen, das ist jetzt sehr öffentlich, dass er mit dem Propheten weissagte, sprach das Volk untereinander, was ist denn mit dem Sohn des Kis geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Da antwortete ein Mann von dort und sprach, und wer ist ihr Vater? Daher kommt das Sprichwort, ist Saul auch unter den Propheten? Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Leute haben das gesehen, es war ein Zeichen für andere Leute. Sie haben eine Auswirkung auf Saul, zumindest, es wirkt jetzt schon, es wäre ja komisch, wenn er nichts davon bekommen würde, aber andere Leute sahen das. Und wir können verstehen, etwas ist nun anders mit Saul. War er nicht ein Eseltreiber und der Sohn des Kis, der... Aber nun hat Gott ihn berufen, so sieht es nun aus. Das sind Propheten, wem haben sie denn gedient? Wessen Haus gehören sie denn an? Das Haus Gottes, sie dienen Gott als ihrem Vater. Sie warten nicht auf das Erbe eines Vaters, sondern sie warten auf das Erbe Gottes. Und nun schauen sie auf Gott. Und Saul selbst ist nun ein anderer Mensch. Er ist ein anderer Mensch. Seht ihr, die Zeichen Gottes, die er in unserem Leben tut, sollten wahrnehmbar sein in der Art, wie wir uns verhalten. Wie wir uns selbst benehmen. Wie wir Dinge tun und sagen. Die Taufe heißt, dass wir anders leben sollen. Dass wir nicht einfach nur jemand sind, der Wasser abbekommen hat, sondern wenn wir getauft wurden, wenn wir uns daran erinnern, dass wir getauft sind, dann leben wir im Licht dieser Taufe. Wir leben anders, sodass, wenn Menschen uns sehen, dass wir sehen, dass die sagen, da ist was anderes mit dir. Etwas hat sich verändert. Ist das derselbe alte John oder Sam oder den ich gekannt habe? Derselbe Typ, der diese Dinge so getan hat und so gelebt hat? Er hat gewirkt wie einer, der von all diesen Dingen beherrscht wird. Wer ist nun sein Herr? Diese Zeichen, die uns gegeben wurden, sollen als ein Zeugnis fungieren. Warum macht der Herr diese öffentlichen Zeichen? Es gab das private Zeichen, wo nicht einmal der Diener sehen durfte, und nun gibt es diese öffentlichen Zeichen. Warum? Gott hat diesen Mann gegeben, der aus sich selbst heraus nicht fähig war zu dem Werk. Und nun wurde er vorbereitet, damit Leute auf ihn blicken und ihm antworten als König und dass nun Einfluss deutlich wird. Wo will ich damit hin? Saul brauchte diese Zeichen. Die waren wichtig, damit er glaubwürdig sein würde und leiten konnte. Dass wir verändert sein sollen, auch zum Leben, diese Dinge legitimieren das Zeugnis, das wir haben. Warum sollte irgendjemanden auf der Straße zuhören? Wenn du jemanden auf der Straße ansprichst, du gehst nach Stuttgart, jemand wird dir in Stuttgart was geben, ob es jetzt Leute geben, sind die Wahrheit weitergeben wollen, oder auch Irrlehrer, die dir falsche Dinge weitergeben wollen. Wieso würdest du jemanden etwas abnehmen, was er dir geben will? Wenn du ein Christ bist, warum sollten Menschen dir zuhören? Weil du verändert bist. Vielleicht nicht perfekt, aber du bist verändert und du hast ein Zeugnis. Ich bin nicht der Mann, der ich einst war, und ich bin nicht der ich sein sollte. Aber durch den Herrn bin ich ein erlöster Mann. Das ist ein echtes Zeugnis. Ein Zeichen des Herrn. Und das sollten Zeugnisse sein für eine Welt, die zuschaut. Und zuletzt möchte ich zeigen, wie Zeichen Glauben einfordern. Wie Zeichen Glauben einfordern. Wir haben den Saul, der diese Dinge nun alle tut. Ich denke, wir können vermuten, dass er zumindest eine gewisse Art von Glauben hat, wenn er diese Dinge tut. Gott hat ihn hier bewegt, hat ihm Verlangen gegeben, das zu tun. Aber wenn wir zum Ende dieses Abschnitts kommt, in Vers 14, wo er seinen Onkel trifft, Sauls Onkel sprach zu ihm, und wie er nun zum Onkel kommt, da ist dieses Gespräch mit ihm, das ist ein bisschen irritierend. Wir hatten nun Saul, der von zwei Männern angesprochen wurde, und von diesen drei Männern, die ihm den Tribut gezahlt haben, und dann noch diese Propheten, und die Leute merken das nun und reden über ihn. Aber in Vers 14, da kommt der Onkel, und was macht er? Er stellt ihm Fragen. Wo seid ihr hingegangen? Und Saul ist nun zurückhaltend. Es kann gut sein, dass wir in der Familie Ähnliches erleben. Wir haben vielleicht auch einen harschen Onkel, der ein bisschen komisch aussieht oder ein bisschen furchteinflößend aussieht. Vielleicht ist Saul auch von seinem Onkel ein bisschen eingeschüchtert. Er gibt ihm nicht die ganze Geschichte weiter. Er sagt, um die Esel zu suchen. Das hat er getan. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu sammeln. Aber Sauls Onkel fragte nun, teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. Und Saul sagte seinem Onkel, er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Das ist alles, was er sagt. Über das Königtum, das Samuel erwähnt hat, sagt Saul nichts. Was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das verriet er ihm nicht. Wurde ihm gesagt, dass er schweigen soll von Samuel? Nein. Saul tut das aus eigenem Antrieb. Er schreckt zurück vor seinem Onkel. Er handelt nicht wie der Mann, der hier mit musikalischen Propheten geweissagt hat. Er handelt nicht wie der Mann, der als König gesalbt wurde, der geküsst wurde von einem der Richter. Er handelt wie ein Feigling. Er schreckt zurück und sagt seinem Onkel nichts. Und das möchte ich euch sagen, will Zeichen gehen nur so weit. Ich kann ein Becken voller Wasser über dich ausgießen. Ich kann dich mit Brot vollschütten und vollstopfen und mit Wein vollschütten, bis du platzt. Aber das resultiert noch nicht in einem veränderten Herzen und in einer Person, die für den Gott des Himmels eintritt und für Jesus Christus. Es braucht Glauben. Saul schreckt zurück vor einem Familienmitglied, mit anscheinend ohne Grund. Man könnte jetzt alles vermuten, aber die Bibel sagt uns einfach nicht, was der Grund ist. Es ist einfach nur diese kleine Spitze, wo im Leben von Saul nun eine Schwachheit auftaucht. Das, was sein Herz treibt, nämlich die Sorge, was andere denken. Und sie sagen nun zu ihm, du bist Gottesmann. Wer ist sein Vater? Gott ist der, von dem er Aufträge nun annimmt. Ohne Glauben sind Zeichen nutzlos. Sie zeigen Wahrheiten, aber sie haben nicht die Kraft, uns zu ändern. Bevor wir nicht die geistliche Verheißung bekommen, die im Glauben uns zuteil wird. Wenn wir Taufen haben, schaut hin, selbst wenn du nicht getauft wirst. Und tu dir den Gefallen und höre zu, als wärst du der dort getauft wird. Als würdest du erneut getauft werden. Und klammere dich an Christus. Wenn es regnet, klammere dich an Christus. Wenn du durstig bist, klammere dich beim Trinken an Christus im Glauben. Lebe. Mach deine Taufe wirksam im Glauben. Wenn du sitzt und isst, dann denke an den gebrochenen Leib von Christus und das vergossene Blut. Klammere dich an ihn im Glauben. Wenn Wein dein Herz erfreut am Ende eines langen Tages, dann denke an Christus, der deine Seele erfreut. Klammere dich an ihn im Glauben. Weg davon ist all das nur eine große Show. Aber keine Kraft ist darin, dich zu verändern. Dich zu der Person zu machen, die du sein solltest als Kind Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, wie wir auch dieses wunderbare Zeugnis sehen können, wie du deine Geschöpfe behandelst, dein Volk behandelst. Selbst Männer, die nicht dazu in der Lage sind, dass sie doch zu großen Königen werden. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir dein Volk sein. Dass du unser Gott bist, dass wir nicht einknicken oder schwanken bei den Mitteln, die du uns doch darreichst. Bitte hilf uns, festzustehen vor einer Welt, die uns zuschaut und dass sie bekennen können, dass wir ein verändertes Volk sind durch deine Gnade. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.